Kapitel 6 Die Zerstörung des Kreditsystems.
Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist zu bequem. Man weiß doch, was man hat. Man braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen, kann sich nach Lust in Lieb und Wein berauschen. Will man Metall? Ein Wechsler ist bereit, und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit. Pokal und Kette wird verauktioniert und das Papier sogleich amortisiert, beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt. So bleibt von nun an allen Kaiserlanden an Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden.
Goethe, Mephisto, Faust. Es ist immer wieder ein lohnendes Unterfangen bei Goethes Faust, zum Thema Geld nachzuschlagen. Wer es bisher nur vermutet hat, der weiß jetzt, dank Goethe, der übrigens auch einmal Finanzminister war, dass die Schaffung von Geld aus dem Nichts, das Fiat Money, es werde Geld, eine dämonische Erfindung ist, der schweflige Geruch der Planwirtschaft anhaftet. Und damit sind wir schon beim Thema. Verfolgen wir die Debatte um den Nullzins bzw. die Negativzinsen ernsthaft, so lesen wir in den Zeitungen täglich über das Thema. FAZ, Handelsblatt, Financial Times, Börsenzeitung. Überall Beiträge, die vor den negativen oder unklaren Folgen warnen. Meistens wird dabei auf die Frage rekurriert, dass die Sparer enteignet werden, dass eine innereuropäische Umverteilung von Nord nach Süd stattfindet, dass die Lebensversicherungen ihre Renditeversprechen nicht mehr einlösen können, dass in einigen Jahren als Spätfolge Altersarmut droht, dass Blasen entstehen, die eine neue Krise auslösen werden. Stimmt leider alles. Viele warnen davor, dass das größte geldpolitische Experiment in der Geschichte der Menschheit eine Kalamität in Form einer neuen, noch größeren Krise heraufbeschwören wird. Aber keiner schreibt, wie das passieren könnte. Was ist der Mechanismus der kommenden Krise? In welchem Tümpel schwimmt der schwarze Schwan herum? Wie wir in Kapitel 2 über die Entstehung, die Natur und den Preis des Geldes bereits erahnen konnten, hat die freie Bildung von Preisen in einer Marktwirtschaft eine überragende Bedeutung. Preise zeigen Knappheiten an und steuern so die Ressourcen in die richtigen Verwendungen. Das Geflecht der relativen Preise von Gütern untereinander ist durch die enorm große Zahl an Produktions- und Nachfragefaktoren, die diese beeinflussen, so komplex, dynamisch und durch Technologie und Innovation ständigen Veränderungen unterworfen, dass jede noch so gründliche Planung des Wirtschaftsgeschehens scheitern muss, weil sie die Preisbildung nicht dem freien Spiel der Marktkräfte überlässt. Hayek sprach in diesem Zusammenhang von dem Versuch der Planung des Wirtschaftsgeschehens und der Preise als dem Ergebnis einer Anmaßung des Wissens. Es war diese Anmaßung, an der die Planwirtschaft der Sowjetunion letztlich gescheitert ist. Alle Preise einer Volkswirtschaft werden in Geldeinheiten ausgedrückt, und Geld selbst ist auch ein Gut, dessen Verfügbarkeit in Form von Fremd- oder Eigenmitteln einen Preis hat. Dieser Preis des Geldes ist aufgrund seiner Transformations- und Tauschfunktion das Kondensat aller relativen Knappheiten aller Güter, einschließlich der zeitlichen Präferenzen aller am Wirtschaftsleben Beteiligten. Der Preis des Geldes ist der Zins. Und dieser Preis des Geldes, der Zins, ist der heilige Gral des freien marktwirtschaftlichen Systems. Wenn Güterpreise Informationen über Knappheiten sind, dann ist der Zins quasi der Scheinwerfer, der das ganze System erhält. Wir orientieren unzählige individuelle Entscheidungen am Zins, auch wenn uns das oft nicht bewusst ist. Konsumneigung, Investitionen, Sicherheitsbedürfnis, Risikoneigung, um nur einige wenige zu nennen. Bildlich gesprochen ist der Zins die Lampe an der Decke, die einen ansonsten fensterlosen Raum erhält, in dem sich viele Menschen aufhalten, die ihr Verhalten in diesem Raum mit Hilfe der vom Licht vermittelten Informationen steuern und koordinieren. Das Licht erlaubt rationale Entscheidungen in diesem Raum. Wo darf ich nicht gegen die Wand laufen? Über welchen Stuhl würde ich stolpern, wenn ich ihn nicht sehen könnte? Wo ist der Ausgang oder der Notausgang, wenn es brennt oder ich aus einem anderen Grund entscheide, den Raum verlassen zu wollen? Den Zins auf Null zu drücken, und zwar über das gesamte Laufzeitenband hinweg, indem man mit der scheinbar unbegrenzten Feuerkraft der Druckerpresse auf das massivste in allen Geld- und Anleihemärkten interveniert, bedeutet, den Zins und seine Informationsfunktion abzuschaffen. Ich nenne das eine Licht-aus-Politik. Um im Beispiel unseres fensterlosen Raums zu bleiben, als Antwort auf den Ausbruch von Panik im Zuge der Krise seit 2007 schalten wir das Licht aus, welches den Menschen im Raum ermöglichen könnte, den Notausgang aufzusuchen. In der Zinspolitik ist die Dunkelheit der Standard geworden. Die gewaltsame Verzerrung des Zinses ist das Ergebnis einer Anmaßung des Wissens, abgeleitet aus der Arroganz unkontrollierter Macht, verteidigt mit dem Scheinargument der Unabhängigkeit der Notenbank. Unabhängigkeit ist aber nicht das Gleiche wie das Fehlen jeder Kontrolle. Macht, die weder durch das Recht noch durch demokratische Kontrolle oder durch die Disziplinierung des Marktes begrenzt wird, entmündigt die Menschen. Der Informationsentzug für rationale ökonomische Entscheidungen wird zum Mittel dieser Entmündigung. Wir müssen uns offenbar entscheiden zwischen Fiat Money und Fiat Lux. Es werde Geld oder es werde Licht. Glauben wir an die Information oder an die Manipulation? Diese Zinsverdunkelung führt zu ökonomischen Fehlentscheidungen der Wirtschaftssubjekte im großen Stil. Bei der Geldanlage, bei der Berufswahl, bei der Lebensplanung, bei der Steuerung von Unternehmen und, last not least, bei der Steuerung dieser besonders diffizilen, immer noch unverzichtbaren und filigranen Gebildes namens Banken und Kreditsystemen. Hier kommen wir, um bei Goethes Faust zu bleiben, zu des Pudels Kern. Es ist dieser Bereich, aus dem Sie den schwarzen Schwan erwarten dürfen, und ich werde die nächsten Sätze darauf verwenden, Ihnen die inneren Mechanismen zu verdeutlichen, die nach meiner Überzeugung zwingend dazu führen, dass die Nullzinspolitik eine Banken- und Finanzkrise vorprogrammiert, gegen die die US-Hypothekenkrise und die Lehman-Pleite eine leicht aus den Fugen geratene Pfadfinderparty gewesen sein wird. Es wäre wahrlich passend, wenn künftige Generationen von Wirtschaftshistorikern den resultierenden Kollaps Draghi-Crash taufen. Denn der Präsident der EZB darf als Architekt der Politik gelten, die ihn herbeiführt. Die Tatsache, dass auch andere Währungsräume wie Japan und die USA eine ähnliche Politik verfolgen, wird von den Vertretern der EZB gerne herangezogen, um die Alternativlosigkeit ihrer Politik zu postulieren. Das ist Ausdruck der Verzweiflung, die Folgen des eigenen intellektuellen Versagens abschätzen und begründen zu können. Es ist als Argument an inhaltlicher Leere kaum zu überbieten. Der Umstand, dass dieses Versagen global ist, macht nur unser Problem noch größer. Dazu kommt, dass es durchaus ein paar kleine Unterschiede zu den anderen Währungsräumen gibt. Das fängt schon damit an, dass sie im Gegensatz zum Euro nur ein Land umfassen, also die Geldpolitik keine zwischenstaatlichen Umverteilungen, Spannungen und wirtschaftlichen Ungleichgewichte befördern kann. Auch sind die Federal Reserve und die Bank of Japan durch einen demokratischen Ordnungsrahmen legitimiert, der der EZB weitestgehend fehlt. Dennoch ist leider gerade Japan ein Beispiel für das jahrzehntelange Siechtum einer Volkswirtschaft durch falsche Geldpolitik.